How I Met My Money. Der Finanzpsychologie-Podcast, damit du dich und dein Geld besser kennenlernst. Mit Ingo Schröder und Lena Kronenbürger. Welche politischen Botschaften erreichen uns heute eigentlich wirklich noch? Und warum gerade die? Was macht die AfD kommunikativ, sagen wir mal, anders? Und was verdienen eigentlich PolitikerInnen? Genau darüber sprechen wir mit unserem heutigen Experten Martin Fuchs. Er ist Politikberater, begleitet also Regierungen, Parlamente und Abgeordnete und weiß, woran politische Kommunikation heute oft scheitert und was sie besser machen kann. Ich freue mich, dass du dabei bist und diese Folge hörst, und ich freue mich, dass du da bist, Martin. Hallo.
Moin moin. Hallo Lena, hallo Ingo.
Moin moin.
Okay, steigen wir ein. Martin, aktuelle Umfragen zeigen, dass die AfD in der Wählergunst stark zugelegt hat. Gleichauf ist mit CDU, CSU. Was ist es denn? Was macht die AfD vielleicht anders, wirkungsvoller eventuell, dass viele denken, das ist eine gute Wahl gewesen und das könnte auch in Zukunft eine gute Wahl sein?
Ja, also erstmal bin ich kein großer Fan von so Umfragen, die so eine Momentaufnahmen sind, weil wir natürlich da auch erlebt haben, dass gerade eine große Frustration und auch Enttäuschung bei vielen vielleicht UnionswählerInnen im Raum ist, die sich den Koalitionsvertrag anders vorgestellt haben. Das zum einen, und zum zweiten ist die AfD natürlich nicht alleinstehend in Deutschland mit ihrem Erfolg, sondern das ist ein internationaler Trend. Es gibt nur wenige Länder, wo das gerade so ein bisschen zurückgeht und PopulistInnen gerade wieder verlieren. Aber selbstverständlich macht die AfD Sachen anders. Und ich versuche das mal kurz zu fassen. Ich habe da so eine 4-Stunden-Keynote über den Erfolg der AfD. Die könnte ich jetzt hier halten. Ich versuche das mal runterzubrechen. Also das eine ist natürlich, dass sie eine Partei ist, die bisher jedenfalls in Deutschland, auch wenn sie schon 10 Jahre alt ist, noch nirgendwo Verantwortung trägt, außer in kommunalen Ämtern. Das heißt, sie kann ganz anders auftreten. Sie kann als außerparlamentarische Opposition ganz andere Forderungen aufstellen, ganz anders politisch unkorrekt sich verhalten, als das Parteien können, die irgendwo in Regierung sitzen und das Land führen müssen. Zweitens ist es eine Partei, die in ein digitales Zeitalter hineingegründet wurde. Das heißt, sie hat ganz andere Vorteile, ganz andere Sozialisierung, ihre Mitglieder, ihre FunktionärInnen, die mit dem ersten Tag mit Facebook quasi die Partei aufgebaut haben auf der Facebook-Infrastruktur. Das heißt, sie ist ganz, ganz anders auch im Umgang mit digitalen Tools gestartet. Das mussten die anderen Parteien viele Jahre lang erstmal lange lernen. Die SPD ist 154 Jahre alt. Das sind sehr, sehr alte analoge Strukturen, die dann aufs digitale Zeitalter hinein abgeändert werden müssen. Und sie hat es geschafft, natürlich ein digitales Vorfeld über 10 Jahre lang aufzubauen, was der Partei jetzt enorm hilft, ihre Inhalte in die Breite zu tragen. Und sie weiß, wie PopulistInnen das weltweit auch wissen, wie man Aufmerksamkeitsökonomie im Jahr 2025 sehr erfolgreich hackt. Das heißt also, wie man es schafft, diese Kakophonie von Informationen, die uns jeden Tag erreicht, aufzubrechen und mit der Information, die man selber hat, dann in die Aufmerksamkeitsspannen der Bevölkerung oder der Medien zu kommen. Und damit treibt sie Diskurse aus vom rechten Rand ihrer Themen in die Mitte der Gesellschaft. Und man muss auch dazu sagen, der Erfolg der AfD hängt auch sehr, sehr stark an der Mitverantwortung von Medien, gesellschaftlichen Akteuren und auch demokratischen PolitikerInnen, die einen Anteil an diesem Erfolg natürlich auch haben. Darauf kann ich, wenn ihr wollt, auch nochmal eingehen.
Sag mal, inwieweit, wir haben ja in Deutschland in den letzten Jahren auch natürlich andere Themen, aber inwieweit, und hast du da auch Informationen, hängt auch der wirtschaftliche Abschwung, da wir ja auch viel über Geld reden, tatsächlich auch damit zusammen, weil man erlebt ja schon häufiger, ich bin zum Beispiel im Osten geboren, in der DDR, und wenn ich da manchmal so lang fahre, dann hat da gar keiner mehr geworben, überhaupt aktiv mit irgendwelchen Plakaten, da hängt einfach nur noch die AfD. Und man hat ja manchmal das Gefühl, und das äußern die Leute auch manchmal, man wurde so zurückgelassen. Gibt es da aber irgendwie in Kombination mit wirtschaftlicher Abschwung, die Leute verdienen weniger, man ist existenzbedrohter. Gibt es da Verbindungen dazu?
Also erstmal haben wir eine Verbindung, Ingo. Ich bin auch in der DDR geboren und sozialisiert und fahre auch ab und zu durch diese Dörfer, die du gerade beschrieben hast. Und mir fällt das auch seit vielen Jahren auf. Ja, das wäre jetzt Teil Stunde 3 meiner Keynote gewesen. Selbstverständlich gibt es noch ein paar weitere Gründe für den Erfolg der AfD. Das ist ganz, ganz klar. Wir leben seit spätestens der Corona-Zeit, aber vielleicht noch viel früher, seit der Finanzkrise, in einer absolut krisenhaften Polykrisensituation in Deutschland. Und das gibt es Menschen, die das charakterlich viel, viel besser verkraften. Und es gibt Menschen, die einfach natürlich verständlicherweise Angst empfinden vor dem Abstieg, gesellschaftlichen Abstieg. Das Spannende ist, wenn man sich die AfD-Wähler dann anguckt, dann sind das aber gar nicht die schon Abgehängten, wirklich am sozialen Rand, sondern die, die Angst haben, davor abzurutschen. So. Und da ist natürlich die wirtschaftliche Krise eine ganz, ganz entscheidende auch. Und wenn dann auch noch dazu kommt, dass man das Gefühl hat, dass die jetzt jedenfalls gerade abgewählte Ampelkoalition eben nicht schafft, die Probleme oder die wirtschaftlichen Probleme, die wir haben, anzugehen und dann auch dann in den Griff zu bekommen und Orientierung zu geben. Das ist ganz, ganz entscheidend. Menschen brauchen Orientierung. Wo geht die Reise hin denn mit der Politik, die da gemacht wird? Dann treibt das natürlich Populistinnen und Populisten dann oder Extremistinnen in dem Fall bei der AfD dann die Leute auch zu. Und dann, wenn man, und dann, dass du es gerade beschrieben hast mit dem Plakat, das ist eine sehr, sehr spannende Beobachtung, weil das in der Tat so ist, dass es ganz, ganz viele Räume, nicht nur im Osten, das gibt es auch im Ruhrgebiet und in einem anderen, in Pforzheim zum Beispiel, das sind Orte, an denen DemokratInnen gar nicht mehr da sind, weil sie auch keine Mitglieder zum Beispiel haben und dort einfach präsent sein können. Und die AfD ist konsequent seit Jahren dort an diesen Orten und schafft Infrastruktur, schafft Serviceangebote, macht Kinderfeste und so weiter und bietet einfach Orientierung und Sicherheit mit sehr einfachen Antworten, das ist dann auch wieder Populismus immanent, auf die sehr komplexen, schwierigen, auch vielleicht wirtschaftspolitischen Fragen, die wir gerade haben.
Ja, und das ist auch, ich habe schon früher beobachtet, das war dann noch NPD-Zeiten, wo dann natürlich in so kleinen Dörfern soziale Kontakte im Endeffekt von solchen Personen organisiert wurden. Ne? Und jetzt übernimmt das halt vermeintlich dann die AfD an der Stelle. Nochmal aus der finanzpsychologischen Sicht habe ich es häufig, dass Leute zu mir kommen und Geld mit Existenz verbinden. Jetzt übersetze ich das mal, was du gesagt hast, aus meiner Wahrnehmung. Die Leute haben also Angst um ihre Existenz. Die ist natürlich noch ein bisschen weiter weg, der Existenzverlust, aber sie haben Angst abzurutschen, so hast du es ja gesagt. Mhm. Inwieweit denkst du, ist das nicht auch eine Art von Kommunikationskrise oder muss sich die politische Kommunikation da ändern? Man hört es zwar immer wieder, man fühlt sich nicht ernst genommen, aber inwieweit nehmen PolitikerInnen die Leute da auch nicht ernst genug?
Ja, also Kommunikationskrise ist natürlich ein sehr großes Wort und in dem Fall würde ich sagen, es gibt in jeder Partei, in jeder Fraktion Menschen, die sehr genau wissen, wie man sehr gut kommuniziert. Aber in der Breite, das haben wir in den letzten Jahren auch erlebt, haben die Leute das Gefühl gehabt, dass eben nicht richtig und gut kommuniziert wurde und von daher kann man schon auch das Wort Krise vielleicht auch benutzen. Das Ernstnehmen ist zum Beispiel ein sehr gutes Beispiel. Also es wurde viel jetzt in den letzten Jahren diskutiert über den Aufstieg der AfD auf TikTok zum Beispiel und die viralen Erfolge und was ganz, ganz oft vergessen wurde in Analysen, die veröffentlicht wurden, dass die AfD mit dem ersten TikTok, die sie gemacht haben, die Leute auf TikTok ernst genommen hat. Gesagt hat, okay, wir kennen eure Probleme, wir nehmen die Probleme wahr und hier, bam, ist unsere einfache Antwort auf dieses komplexe Problem. Und das haben die anderen Parteien nicht getan. Also die haben dann angefangen, als sie gemerkt haben, dass dann die AfD so erfolgreich wird, mit Klamauk geantwortet. Haben dann versucht, irgendwie plattformlogisch irgendwie dann Tanzvideos und Lip-Syncs zu machen auf TikTok. Und das hat sich geändert mittlerweile, aber das war einfach ganz stark. Und damit nimmt man natürlich keinen 16, 17, 18-Jährigen mit seinem Problem ernst, wenn man dann den Strafgesetzbuch Paragraph 184 tanzt, so und der gerade geändert wurde. Und genau, und deshalb, und das hat die AfD wirklich mit jedem Video, vielleicht 98% der Videos, hatten einen inhaltlichen Kern, hatten ein inhaltliches Problem, was sie aufgegriffen haben. Und das haben sie in der Tat den Menschen das Gefühl gegeben, dass man sie ernst nimmt, ja.
Spannend ist ja auch, dass wir gerade wieder über die AfD reden und zum Beispiel nicht über die Inhalte der demokratischen Parteien. Es zieht natürlich so ein bisschen, wenn man auch sagt, so ist gesagt, die AfD schafft es ja auch, einfach Dinge auch darzustellen. Ich meine, wenn man sich mal irgendwie die Bild-Zeitung anguckt, das geht auch total einfach, da verstehe ich auch sofort, worum es da irgendwie geht. Aber auch, wie gesagt, wir machen das im Podcast, große Zeitung, alle reden über die AfD. Ist vielleicht eins der großen Probleme, dass demokratische Inhalte gar nicht mehr gehört werden können, weil wir immer nur über die Negativbeispiele reden, also in meinen Augen Negativbeispielen. Mhm. Und jetzt zu deinem Job, du bist Politikberater, so was genau rätst du denn demokratischen Parteien?
Genau, das ist eines der größten Knackpunkte, würde ich fast sagen. Das haben wir auch in dem letzten Wahlkampf wieder erlebt, wie quasi alle sich an der AfD abgearbeitet haben, an dem großen Thema Migration, was die AfD seit 10 Jahren in die Mitte der Gesellschaft getragen hat. Das ist ein wichtiges Thema, auch große Probleme, die wir lösen müssen da. Es gibt auch noch viel, viel andere Probleme. Und ich hätte mir gewünscht, wenn alle Parteien, die CDU zum Beispiel mit ihrer Wirtschaftskompetenz, die Grünen mit ihrer Klima-Umweltkompetenz, einfach diese Themen mal hochgezogen hätten, durchkommuniziert hätten und dann eine positive Vision, eine positive Idee davon, wie sie diese Probleme lösen wollen, mal skizziert hätten und gar nicht auf jeden Forts, den die AfD gelassen hätte, eingegangen wäre, nur weil man das Thema dann versucht hat, dann den wegzunehmen. Das war so ein bisschen der Versuch jedenfalls. Und wie das extrem gut funktioniert hat, hat die Linkspartei gezeigt. Die hat von der genau. Also das ist ja quasi dann der Best Practice, der hoffentlich dann auch ein bisschen zum Umdenken jetzt in Parteizentralen führt bei den nächsten auch Kampagnen und Wahlen. Sie haben gesagt, ja, es gibt das Thema Migration, aber wir gehen erstmal, bevor wir ein Wahlprogramm machen und eine Kampagne machen, erstmal an 600.000 Türen. Haben geklopft, haben gesagt, klopf, klopf, hallo, Herr Fuchs, was ist denn Ihr Problem? Was stört Sie gerade am meisten? Und ich glaube, nur an 3 Türen von den 6.000 qualitativen Gesprächen, die Sie geführt haben, kam das Thema Migration überhaupt vor. Der Rest war ganz, ganz anderen Themen. Das Thema Miete, Lebensmittelpreise und so weiter. Und da haben Sie gesagt, konsequent, dann lass uns diese Themen kommunizieren. Dann lass uns das machen. Und das war ein extrem großer Erfolgsfaktor. Dann haben noch ein paar andere Sachen mit reingespielt, aber die klare Fokus auf ein Thema, was dann auch mit Kompetenzwerten der Partei verbunden wird und das durchkommuniziert, egal was die anderen Parteien für Themen gerade diskutieren, ist extrem wichtig. Und deshalb wünsche ich mir, ich weiß, es gibt diesen tollen Spruch von Helmut Schmidt, ich sitze in Hamburg, Vision hatte, soll zum Arzt gehen und das ist immer so ein großes Wort. Aber ich würde mir wünschen, dass wir wieder mehr Visionen haben, die den Leuten zeigt, wo wir hinwollen, was das Ziel eigentlich der Reise ist, die vielleicht jetzt hart wird und die vielleicht auch unsere Geldbeutel betrifft. Aber die Leute sagen, hier in 4 Jahren wollen wir da stehen und wir nehmen euch jetzt mit und kommunizieren auch jeden Schritt mit, den wir da auf dem Weg gehen. Das kann hart werden, das wird vielleicht auch schmutzig für euch und das wird vielleicht auch unangenehm für euch. Aber das ist unsere Idee, wo wir hinwollen und dann wird unsere Zukunft wieder strahlend. Das ist ein bisschen sehr pathetisch jetzt ausgedrückt. Und das würde ich mir viel, viel mehr wünschen. Und dass man dann auch gar nicht mehr reagiert, sondern dass man erstmal agiert. Denn 98% der politischen Kommunikation ist Reaktion. Das heißt, irgendjemand postet was auf Social, gibt ein Interview in der Tagesschau, was auch immer. Und dann denken alle in der Echtzeitdemokratie, in der wir gerade leben, auch durch digitale Medien, sie müssen sich dazu verhalten. Sie müssen dazu eine Position haben, müssen darauf reagieren, damit sie auch vorkommen zu diesem Thema, zum Diskurs. Und da müssen wir weg von, also da müssen wir ganz, ganz kategorisch weg. Ich würde sagen, 60% der politischen Inhalte können schon mal gestrichen werden, weil das einfach nur die Reaktion auf etwas ist, wo man irgendwie dabei sein möchte im Diskurs. Und das einfach mal den Mut zu haben, nichts sagen zu müssen und nichts eine Meinung zu haben zu bestimmten Themen, würde schon helfen. Und dann eine klare Kommunikation, das betrifft alle Parteimitglieder, also mittlerweile haben die Grünen 150.000, die Linke über 100.000, das sind wieder sehr ansehnliche Zahlen, die alle mitzunehmen, dass sie auch dieses Thema, was man dann gesetzt hat, gemeinsam dann auch setzen und dann auch besprechen und auch immer wieder wiederholen dieses Thema. Und dann kann das durchaus sehr erfolgreich werden.
Wenn ich so höre, das geht den Leuten an den Geldbeutel, wir haben bei uns im Podcast immer die Übersetzung Geld gleich Ich, dann ist das der Ich-Beutel. Also es geht den Leuten an sich selbst, ja, das ist die Übersetzung. Und für dich als Politikberater, was wollen die Leute denn in Bezug auf Geld auf sich? Also was sagst du den Leuten denn dann? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel Marketing mache, ja, dann mache ich mir konkret darüber Gedanken, was sind die Ängste der Leute? Was sind die Hinzu-Motivationen, die Von-Weg-Motivationen? Was sagt man so einem Politiker dann vielleicht in Klammern mit Bezug gerade auf Geld, was man den Leuten dann vermitteln möchte? Wissen die überhaupt, was die Leute in Bezug auf Geld auf sich wirklich möchten? Oder ist das mehr so ein, also ich meine, du hast es ja bei den Linken gerade beschrieben, aber das klingt manchmal so und ich habe das Gefühl, so wie munteres Topf schlagen und blinde Kuh spielen bei einer Geburtstagsfeier.
Mhm. Also ich glaube schon, dass in den Parteizentralen und es gibt eine große Umfrageindustrie in Deutschland, die sehr gutes Geld verdient, auch für interne Studien. Das heißt, Parteien wissen, glaube ich, schon sehr genau, was bestimmte Wählergruppen und Wählerpotenziale, die sie haben, wichtig ist und wie relevant Geld für sie ist. Das Problem ist, am Beispiel einer Volkspartei oder vielleicht auch einer kleineren Partei, dass wir extrem viele divergierende auch Zielgruppen und Untergruppen haben, die natürlich sich dann vielleicht teilweise widersprechen in ihren, was sie wollen. Und das dann quasi zu einem trotzdem attraktiven Gesamtangebot zu schnüren, ist extrem schwierig. Und dann kommen halt so komische Kompromissgeschichten raus, dass man den Unternehmern nur ein bisschen was wegnimmt und den Armen aber nicht so viel dazu gibt, wie sie eigentlich bräuchten und so weiter, damit sie glücklich sind oder das Gefühl von Glück dann entstehen kann. Und das ist eher das Problem, dass wir unsere Gesellschaft sich so extrem ausdifferenziert hat in so viele Untergruppen von Zielgruppen. Es gibt ja auch nicht die Jugend oder die Rentner, da fängt es ja schon an, ne? Also das sind ja schon quasi Zielgruppen, die man immer so gerne in den Medien auch liest, die gibt es ja nicht. Es gibt bei den jungen Leuten, diese jungen Leute, die eine sehr kleine Zielgruppe sind, würde ich sagen, nur 150 Untergruppen, die relevant sind, die sich ganz, ganz andere Informationskanäle haben, ganz andere Diskurskultur haben, ganz andere popkulturelle Referenzen brauchen bei der Ansprache und so weiter. Und das ist eher die Schwierigkeit, den gemeinsamen Nenner zu finden, den roten Faden zu finden, wie entsteht Glück. Ich würde es gar nicht mal unbedingt an Geld festmachen, weil Geld ist eine Perspektive, aber ich glaube, Menschen brauchen das Gefühl, gesehen zu werden, gehört zu werden, respektiert zu werden. Das war eine sehr erfolgreiche SPD-Kampagne 21, der Respekt als Thema. Und da ist Geld ein Aspekt davon, glaube ich, was Menschen wollen. Ich kenne in meinem Umfeld sehr viele Menschen, wo Geld jetzt nicht an erster Stelle steht, an Relevanz, sondern andere Sachen, Selbstverwirklichung, soziales Miteinander, Zusammenhalt und so weiter. Da brauchst du, glaube ich, einen roten Faden, wie man dieses Gefühl bei Menschen irgendwie anspricht, von Sicherheit, Freiheit, Glück.
Ja, und das ist ja ein ganz spannendes Thema. Ich weiß, es gibt viele verschiedene Zielgruppen. Eine immer größer werdende Zielgruppe sind ja RentnerInnen. Wenn ich jetzt Kanzlerkandidat wäre und ich müsste den Leuten eigentlich die Wahrheit sagen, dass dieses System so nicht weitergehen kann, ich aber gleichzeitig weiß, dass die Hälfte aller meiner Wählerinnen nicht glücklich darüber sein wird, dass ich eigentlich die Renten senken müsste, damit alle demografisch mal genug haben und gleichzeitig nicht die junge Generation alles zahlt. Da sind wir wieder beim Thema Geld und Rente und ich bin mir sicher, viele unserer Zuhörerinnen, wir wissen es auch, demografisch sind manche auch schon in der Phase. Wie geht man da eigentlich als Politikberater ran, wenn man dieses heikle Thema, es wurde jetzt auch wieder größtenteils vermieden im Koalitionsvertrag, findet man einige Passagen, aber eigentlich wird es ja von Legislaturperiode zur Legislaturperiode verschoben. Wie geht man da als Politikberater ran, wenn ein Politiker, wenn ich jetzt zu dir kommen würde und sage, ja, ich packe jetzt mal alle Karten auf den Tisch und hoffe, dass das gut geht?
Ja, also ich bin ein sehr, sehr großer Freund von Schmerz zufügen in der Kommunikation. Weil ich glaube, das klingt jetzt sehr, sehr hart, aber ich glaube, das ist so eine Lebenslüge, die wir vor uns hertragen, auch dass das Rentensystem sicher ist und die Rente sicher ist. Und das gilt für ein paar andere Themen auch noch, zum Beispiel, dass wir keine neuen Schulden aufnehmen mussten. Der Wahlkampf von Friedrich Merz war davon geprägt und am Tag danach werden 500 Milliarden ohne Probleme dann auf einmal die Schuldenbremse ausgesetzt. Und ich glaube, ja, er hätte die Wahl damit verloren, hätte er das vorher gesagt, selbstverständlich, so ist unsere Logik. Aber ich glaube, jetzt zu Beginn der Legislatur, wo man 4 Jahre nochmal hat, ist es ganz, ganz entscheidend, dass man diesen Schmerz den Leuten zufügen muss. Muss ihnen sagen, wir werden wahrscheinlich als Deutschland nicht mehr wachsen, sondern wir werden eher schrumpfen, quasi auch von unserem Wirtschaftswachstum. Wir werden unser Lebensstandard nach unten schrauben müssen, eher an süd- und osteuropäischen Ländern orientieren und nicht an anderen wie Taiwan oder was auch immer, der Schweiz oder so etwas. Und das gehört für mich dazu, für eine gute Politik und eine gute Kommunikation, diese Ehrlichkeit zu leben. Ich weiß, alle, die es probieren, wurden abgestraft. Auch Robert Habeck hat es ja versucht, auch in diesem Wahlkampf ein bisschen mehr Ehrlichkeit reinzubringen. Und das ist jetzt in der Analyse jedenfalls so, dass es den Grünen geschadet hat, das zu sagen. Aber ich glaube, es gehört dazu, weil diese Lüge immer weiter vor sich herzutragen oder diese Beschwichtigung wird am Ende eher die Demokratie noch viel, viel mehr gefährden, als wenn man den Leuten jetzt einmal anfängt, diese sehr schmerzhaften Wahrheiten mal beizubringen.
Das gehört ja auch dann mit zum Ernst nehmen, also die BürgerInnen ernst zu nehmen. Ich habe vor ein paar Jahren ein Interview geführt mit einer Nicht-Wählerin und diesmal ist es eine Frau, diesmal muss ich es gar nicht gendern, mit einer Nicht-Wählerin. Und sie hat mir ganz deutlich vor Augen geführt, wie vermutlich sich viele fühlen. Und zwar, es gibt die kleinen Menschen und es gibt die da oben, die PolitikerInnen. Und ich frage mich, ob du uns jetzt mal so ein bisschen durch deinen Job, du kennst ja wirklich so, ja, alles, was wir nicht kennen, was wenn man sagt, die da oben, die sind ganz weit weg, so du kannst sie uns näher bringen, denn du arbeitest ja mit PolitikerInnen. Was würdest du sagen, spornt die Menschen, mit denen du vielleicht auch aktuell arbeitest, überhaupt an? Also was steckt da so hinter? Weil ich meine, ja.
Ja, das Spannende ist ja, mit vielen Menschen, die man vielleicht nur medial vermittelt kennt, und wenn man sie dann persönlich trifft, habe ich eigentlich bisher noch nie den Fall gehabt, und ich habe viele Ministerpräsidenten, BundesministerInnen beraten in den letzten 15, 16 Jahren. Da ist eigentlich keiner, wo ich sagen würde, der ist abgehoben, jedenfalls im persönlichen Miteinander, überhaupt nicht. Die sind ehrlicherweise überraschend uneitel oftmals und überraschend auch wenig quasi auch von sich überzeugt, dass sie was Besseres wären vielleicht auch. Da gibt es immer mal jemand dazwischen, keine Frage, aber der meisten nicht. Und mein Gefühl ist, für die meisten, die in diesen Politikbetrieb gehen, die haben eine hardcore intrinsische Motivation, das zu tun und das zu machen, weil sie eben auch wissen, welche Nachteile das haben kann. Natürlich ist es attraktiv, Macht zu haben, in Anführungsstrichen. Natürlich ist es attraktiv, von Leuten Zujubel zu bekommen, aber es gibt auch sehr viele Täler in diesem Politikbetrieb und sehr, sehr viele Intrigen und eher auch die negativen Seiten, die man mit einpreisen muss. Deshalb, die haben eine sehr hohe inhaltliche, intrinsische Motivation. Die meisten kommen über einen konkreten Inhalt in politische Arbeit und die einen schneller, die anderen weniger schnell dann auch in Ämter und Mandate. Und am Anfang sind sie noch, gerade so die erste Generation, wenn man zuerst im Bundestag, im Landtag gewählt wird, ist man noch mega engagiert und idealistisch unterwegs und denkt, man kann die Welt verändern. Und dann merkt man relativ schnell, wie das System einen aber verändert. Ne? Also das ist gar keine Systemkritik, aber so ein demokratisches System hat auch seine eigenen Regeln. Warum eben nicht man seine Idee, die bestimmt total smart und super ist, wenn man die Rente reformiert, dann von allen anderen 629 dann mitgetragen wird. So. Und das zu lernen, frustriert ganz, ganz viele, ganz, ganz schnell. Und viele gehen dann auch wieder raus aus der Politik. Also wir haben gerade so einen riesen Aderlass von sehr kompetenten Menschen, so um die 40 gehabt im Bundestag, die gesagt haben, so, wir haben jetzt genug geackert und jetzt sollen wir andere machen. Unser Leben war hart genug die letzten 4 oder 8 Jahre im Parlament. Das tun wir uns nicht mehr an. Andere bleiben länger dabei, aber die meisten haben immer noch so einen idealistischen Grundwert, den sie tragen, warum sie das machen, warum sie Deutschland, die Welt, Europa besser machen wollen. Genau.
Und jetzt denken ja viele, der Idealismus wird auch sehr gut bezahlt. Also PolitikerInnen haben ein fantastisches Gehalt. Und irgendwie ist es immer noch ein Mythos und irgendwie ein bisschen shady, was dann Politiker selbst verdienen. Ich glaube, gerade Herr Merz war ja auch mal in solchen Themen beteiligt. Was ist da jetzt wirklich dran aus deiner Erfahrung? Also wie sehr Mythos ist PolitikerInnen halt wirklich, ist es wirklich und wie transparent vielleicht im Gegensatz ist das Gehaltssystem in der Politik?
Ja. Also ich sage mal gleich mal einen Satz, der wahrscheinlich für Furore sorgen wird. Politiker sind massiv unterbezahlt in Deutschland. Also Angela Merkel, nur mal so als die Top-Verdienerin oder jetzt auch Olaf Scholz, haben ungefähr 320.000 Euro im Jahr verdient. Wenn man das vergleicht, CEO von einer Firma, die 80 Millionen MitarbeiterInnen hat, ist ein bisschen schiefer Vergleich, würde wahrscheinlich ein bisschen mehr verdienen. So, ne? Also der Vergleich hinkt ein bisschen. Aber das heißt, also die Verantwortung, die jemand als Bundeskanzler, Bundeskanzlerin hat, ist nicht vergleichbar mit im mittelständischen Hidden-Champion aus Baden-Württemberg, der wahrscheinlich das Zehnfache verdient in der CEO-Funktion oder so ähnlich. Dann, wenn man in die Landtage reinschaut und in den Bundestag, kann ich ja gleich mal ein paar Zahlen nennen, dann sind das für viele Menschen, die draußen hart arbeiten, sehr, sehr hohe Zahlen, wenn man das so auf dem Blatt Papier sieht. Also die geringste Diät gibt es in Hamburg, weil es ein Teilzeitparlament ist. Da sind es ungefähr 4.000 Euro steuerfrei, die ein Abgeordneter dort verdient, und das meiste kann man in NRW verdienen als Abgeordneter, das sind so 10.800 Euro. Das klingt mega, fünfstelliger Betrag, aber dazu muss man auch wissen, dass das sind 18-Stunden-Tage, 7 Tage die Woche, Aufgabe von Privatheit, komplette Aufgabe von Privatheit, immer ansprechbar, immer erreichbar sein. Und ich kenne wenige Jobs mit so einer Arbeitsbelastung, auch mit so einem Stresslevel und mit so einer auch in dem Fall hohen Entscheidungsaktivität, die man haben muss. Man muss jeden Tag hunderte von Entscheidungen treffen, die alle falsch sein können, weil sie immer unter Unsicherheit passieren. Und das ist schon etwas, ich würde sagen, für 99% der ParlamentarierInnen würde ich mir eine Hand ins Feuer legen, dass sie sich extrem den Arsch aufreißen. Es gibt immer mal jemanden dazwischen, der irgendwie dann aus persönlichen Gründen dann ein bisschen weniger macht. So, aber die meisten machen wirklich was für dieses Geld. Und dann, wenn man das relativiert und mal runterrechnet auf den Stundenlohn, wenn man das mal machen sollte, die sozialen Kosten, die man hat, man sieht seine Kinder nicht. Ne? Gerade für junge Frauen in der Politik, wie hart ist das, dass man gerade junge Mutter ist und dann hat man 18 Stunden Tage und sieht die Kinder teilweise tagelang, wochenlang nicht so. Und auch für junge Väter natürlich so. Und das ist schon etwas, was man, glaube ich, ganz, ganz oft nicht sieht, wenn man nur diese nackten Zahlen sieht. Und dann kommt noch dazu, dass so Parteien wie die Grünen zum Beispiel und die Linke noch so Abgaben haben. Das heißt, das ist eine Pflichtabgabe. Wenn ich im Bundestag sitze, muss ich 30-40% abgeben in den Kreisverband, damit der auch finanziert werden kann. Und jetzt gibt es auch ein paar Abgeordnete der Linkspartei, die jetzt schon gesagt haben, sie werden nur sich ein Grundgehalt von 2.500 Euro auszahlen und der Rest wird gespendet, ne? um dann sozialen Initiativen und Menschen, die es wirklich dringender haben. Und für 2.500 Euro in 18-Stunden-Tag über 4 Jahre hinweg, das ist dann extrem wenig Geld.
Ja, und ich glaube vor allem, es wird auch, ich habe spontan drüber nachgedacht und meine eigenen Projektionen mal walten lassen und mal so die Medien vor meinem inneren Auge vorlaufen lassen. Ich glaube, was halt häufig gemacht wird, womit ihnen das Geld nicht gegönnt wird, ist, dass man ihnen halt nicht immer die Kompetenz wirklich zuordnet. Ne? Also der reine zeitliche Aufwand, die Verantwortung, das Opfer, was man bringt, wird, glaube ich, gar nicht gesehen, weil man halt, also weil ich glaube, die Arbeit auch nicht immer so Transparenz ist von PolitikerInnen. Ja, also wenn ich jetzt wüsste, so wie du es beschreibst, und ich hätte quasi wie so ein DHL, ich habe was bestellt und dann kann ich mal ein Paket verfolgen, das ist natürlich sehr gläsern und sehr transparent, aber nur vom Bild her, wenn ich also genau wüsste, was hat mein Politiker eigentlich gemacht, den ich gewählt habe und warum verdient der so viel, das wäre, glaube ich, schon mal was anderes, aber ich glaube, es ist dieses, ne, also die wissen gar nicht, was sie tun, die werden in irgendein Amt gewählt, okay, da muss ich halt viel machen. Verstehst du, was ich meine? Also ich glaube, da ist so ein bisschen an meiner eigenen Wahrnehmung eine Diskrepanz, dass man halt die Kompetenz nicht gegenüberstellt. Und das fand ich jetzt immer sehr, sehr schön und sehr wichtig, dass du es gesagt hast, mit dem eigentlichen Aufwand, Opfer und Bürde, die man da auch trägt, ne?
Ja. Das weiß ich noch, ich habe vor 2 Jahren Kevin Kühnert interviewt und die Podiumsdiskussion ging so 10 Uhr abends am Freitag und er ist wieder zurück zur Arbeit. Und ich war so, wie jetzt? Um 10 Uhr abends? Und da habe ich das erste Mal so verstanden. Und wir sprechen ja da auch über, also du hast gerade über Gehälter gesprochen von richtigen Mandaten und die Frage ist, was machen LokalpolitikerInnen ehrenamtlich? Mhm. Also ich meine, das ganze System trägt sich ja nicht jetzt nur über die bezahlten PolitikerInnen.
Sehr, sehr guter Punkt. Also das wollte ich eigentlich noch sagen, habe es dann vergessen. Es gibt über 100.000 kommunalpolitisch Aktive, die in Stadträten, in Kreistagen und so sitzen und die kriegen eine Aufwandspauschale. Das sind ein paar Euro pro Sitzung irgendwie. Und das ist wirklich die wirklich auch neben dem Beruf, dann sich noch hinzusetzen, dann auch noch quasi ehrenamtlich dort Politik zu machen, habe ich größten Respekt davor, auch gerade wenn man erlebt, wie Gewalt, auch digitale Gewalt und analoge Gewalt in den letzten Jahren gegenüber kommunalpolitischen AkteurInnen zugenommen hat, ist das mein größter Respekt vor diesen Menschen, die sich das antun und zur nochmal zur Transparenz, ja, da gebe ich dir recht, es ist natürlich sehr, sehr schwierig, ein Interesse an der Dramaturgie hochzuhalten, ein politisches Leben oder einen politischen Alltag eines Menschen zu verfolgen. Also das eine ist Transparenz, ja, es gibt mittlerweile sehr, sehr viele, die ganz, ganz transparent machen, wie viel Geld sie bekommen, wie viel Euro und so etwas auf den Webseiten alles nachlesbar ist, aber es ist auch extrem unspannend, quasi jeden Termin, das, was ein Politiker, Politikerin macht, zu dokumentieren und zu zeigen. So, ne? Das machen ja leider viele und es wird überhaupt nicht, gibt keine Aufmerksamkeit dafür. Das ist das Problem, dass die Leute auch am Ende gar nicht interessiert. Und das Thema Kompetenz, ja, es ist immer wieder ein Thema, wo ich auch denke, der eine oder andere ist vielleicht ungeeignet dafür, für das Amt oder was er da jetzt bekommt. Aber das sind ganz normale Menschen, wie auch in jeder Firma gibt es sehr, sehr viele inkompetente Menschen, auch in Führungspositionen. In jedem Verein, in jeder NGO gibt es das so. Warum soll das in der Politik nicht geben? Es soll ja ein Abbild der Gesellschaft sein und da darf auch mal ein inkompetenter Mensch auch mal eine Position übernehmen und Leute dürfen ja auch mal wachsen. Ne? Also zum einen dürfen sie Fehler machen. Ich bin ein großer Fan der Fehlerkultur in der Politik, dass man natürlich Fehler machen darf und dann auch darüber reden sollte, warum es schiefgegangen ist und daraus zu lernen. Da darf auch mal Inkompetenz im Spiel sein, weil es kann nicht alles richtig gemacht werden jeden Tag. Genau.
Jetzt haben wir über Gehälter gesprochen von einzelnen Menschen. Ich finde es jetzt spannend, mal zu schauen, wie ist es denn mit so einem Wahlkampf generell? Also was fließt da für Geld? Wie viel wird ausgegeben? Vielleicht kannst du das pauschal sagen oder sogar aus dem Nähkästchen plaudern und ganz genau uns mal vorrechnen, was so verschiedene Parteien ausgeben.
Ja, man hat ja immer diese Zahlen aus den USA vielleicht im Kopf, die immer die Runde machen. So der letzte US-Wahlkampf hat ja auf jeder Seite ungefähr 2,5 bis 3 Milliarden Dollar gehabt. Also das sind so die Zahlen, die man so im Kopf hat. Und wenn man sich dann anguckt, was in Deutschland ausgegeben wird, sagt man Peanuts. Denn die großen Volksparteien haben eigentlich seit Jahren so eine Art Agreement, dass sie nicht mehr als 20 Millionen Euro pro Wahlkampf ausgeben. Das sind die ganz großen Parteien mit den
20 Millionen?
20 Millionen, genau, für ganz Deutschland, für den ganzen Bundestagswahlkampf. Für Europawahlkämpfe ist es dann viel, viel weniger, das sind 10 Millionen. Und für Landtagswahlkämpfe sind teilweise nur 500.000 bei so einer Volkspartei. Und wenn man sich alle, ich habe mal versucht, die größten 8, 9 Parteien zusammenzuzählen, von den Zahlen, die bekannt sind aus dem letzten Bundestagswahlkampf, da kommen wir ungefähr auf 65 Millionen Euro von allen Parteien, die jetzt auch im Bundestag sitzen, plus Volt, plus BSW und so weiter, ein paar dazugezählt. Also 65 Millionen. Das klingt jetzt sehr, sehr viel. Wenn man dann allerdings sich anguckt, wie teuer ein Wesselmann-Plakat ist, also so ein großes Plakat, was aufgestellt wird, wie teuer ein Kugelschreiber ist, den man produziert.
Wie teuer ist es? Ich weiß es nicht.
Das kommt auf die Lage so drauf an, aber allein das zu buchen, sind das schon teilweise für so eine für einen einzelnen Kandidaten 15, 20, 30.000 pro Wahlkampf nur für Plakate so. Ne? Also da ist das Geld schnell alle so. Ne? Wenn man dann überlegt, man baut vielleicht noch ein paar coole digitale Tools, man muss ein paar Leute auch einstellen, die vielleicht Fähigkeiten haben, Personalkosten, die man so hat, dann sind so vielleicht 5 Millionen Euro für eine kleine Partei relativ schnell weg. So, ne? Und da ist noch kein einziges Thema gesetzt, sondern da sind erstmal nur Plakatflächen gebucht und eine Webseite gebaut und so.
Ingo, ich meine, du mit deiner Firma findest du Marketing ja auch spannend. Ich habe mir gerade schon vorgestellt, dass du es richtig witzig findest, wie wenig die Politik dafür ausgibt im Gegensatz zu dir.
Ja, gut, ich meine, wir geben jetzt nicht so viel aus in Summe.
Ja, aber im Vergleich. Also weißt du, wenn man das.
Oh ja, ich bin überrascht. Ich hätte tatsächlich mit mehr gerechnet, ohne mich mit den Zahlen jemals beschäftigt zu haben. Aber gab es das Agreement nicht auch mal in den USA eigentlich? Und dann haben sie es aufgelöst. Ja gut, ich meine, es gibt Leute, die halten sich nicht an Regeln, aber.
Genau, also in Deutschland ist es mittlerweile auch ein wenig aufgelöst, weil mittlerweile immer mehr Externe auch sich in Wahlkämpfen tummeln. Also da gibt es dann diese ominösen österreichischen Millionäre, die dann 2,8 Millionen Euro auf den Tisch legen und Plakate für die AfD kleben, zum Beispiel als Parteispende. Oder es gibt jetzt auch so ganz neue, eine Agentur, die heißt Mediaforce. Das sind progressive Menschen, die versuchen, progressive demokratische Inhalte in die Mitte der Gesellschaft zu tragen. Die haben Geld eingesammelt und haben Anzeigen, glaube ich, in den letzten drei Wochen für die SPD geschaltet im Wert von 1,5 Millionen Euro für die SPD. Das sind also so ganz neue Konstrukte. Das muss als Parteispende aber auch transparent gemacht werden. Das muss die Partei auch verbuchen in ihren Berichten. Also da gibt es, ist ein bisschen mehr Geld auch im Markt so, aber von den Parteien selber sind das die Summen, die ich genannt habe.
Ja. Martin, was mich interessiert, du redest total schön so unparteilich, aber ich frage mich so, wie geht das? Also du bist ja Politikberater und ich kann mir vorstellen, sagen wir, du würdest für die Grünen arbeiten, haben dann zum Beispiel die Linken noch Lust mit dir zu arbeiten oder die CDU? Also arbeitest du für alle oder ist es dann schon, dass du eigentlich schon immer so für eine Partei oder eine Partei berätst?
Ja, das ist so die spannende Frage, die ich sehr, sehr häufig bekomme und ich weiß auch ehrlicherweise nicht, wie es passieren konnte, aber ich bin reingerutscht vor 15, 16 Jahren, als ich damit angefangen habe. Da gab es noch sehr wenige, die so die Digitalkompetenz haben, was so ein bisschen mein Schwerpunkt ist. Und ich habe es in den letzten Jahren geschafft, sowohl von der CSU-Landesleitung bis zur Linksparteivorstand alle demokratischen Akteure zu beraten. Und teilweise gibt es Bundesländer, da habe ich alle 4 Landtagsfraktionen parallel beraten. Also hätte ich gesagt, man hätte sich das sparen können, hätte einen gemeinsamen Workshop machen können, dann aber nein, in dem Fall sind die Themenlagen auch mal ein bisschen was anderes und auch die Herausforderungen ein bisschen anders, von daher wäre das auch, glaube ich, nicht funktioniert. Aber nein, also das, da ich ja wenig über Inhalte berate, sondern quasi über Formate, über Formen, über Strategien, Konzepte, funktioniert das und ich mache das auch immer transparent. Also ich mache das transparent, wenn ich in einem Bundesland für die Regierung gerade arbeite, wenn mich die Opposition anfragt. Und auch das ist aber natürlich, glaube ich, auch für den Kunden ganz spannend, weil ich natürlich den Einblick auch habe in andere Denkstrukturen, andere Kulturen von Parteien, die ich vielleicht auch angreifen will oder verstehen will in meiner Kommunikation. Und von daher bringe ich dann natürlich ein sehr breites Wissen damit, was viele Agenturen, die nur für eine Partei arbeiten, gibt es ja bei der SPD Leute, die nur für die SPD arbeiten, vielleicht gar nicht mitbringt, diesen sehr rundum holistischen Blick von außen.
Schön. Ja, it's a wrap, würde man sagen. Also finde ich eine schöne Abrundung an der Stelle. Ich habe mir auch noch in den letzten Minuten darüber Gedanken gemacht, wie können wir das Ganze eigentlich abrunden, wie können wir das nochmal mit auch Finanzpsychologie verbinden, und wir schauen eigentlich immer aufs Geld und merken, es ist die Person dahinter. Und ich glaube, was in der Politik auch wichtig ist, und das fand ich, kam heute mit dem, was du dargestellt hast, sehr schön rüber, ist, die Menschen dahinter, den einzelnen Politiker als Menschen auch mal zu sehen, um damit auch wiederum bessere Verhältnisse herstellen zu können mit zum Beispiel dem, was sie verdienen, und nicht nur die Partei an sich zu sehen oder vielleicht das Programm, was sie machen, eben den Blick dahinter und nicht den Person, den Politiker oder die Politikerin als Actionbox-Hero, wie es gerade so beliebt ist, mit AI zu sehen, sondern den Menschen mit Gefühlen, Verantwortung, Opfern, die er auch dahinter bringt, und das ins Verhältnis zu setzen, ähnlich wie man halt bei Geld auch dahinter schauen sollte. Was ist eigentlich die Projektion da an der Stelle? Fand ich sehr schön.
Würdest du dem zustimmen? Ganz kurz als letztes, Martin, ist das so, wie du es dir auch wünschst, also den Menschen dahinter zu sehen, oder glaubst du, das könnte auch so eine Falle sein? Weil das ist ja in manchen Ländern eher so, dass man sagt, so die Persönlichkeit kommt total in Fokus, während in Deutschland es ja schon immer noch recht professionell gehandhabt wird.
Ja, das stimmt natürlich. Auch die deutsche Politik ist sehr, sehr stark geprägt von Personalisierungstendenzen und natürlich von Personenmarken, die dann über die Partei strahlen. Ich guck noch nach Bayern, wo es jemanden gibt, der, glaube ich, gerne König von Bayern wäre, aber dann doch noch Ministerpräsident.
Es gibt ein gutes Video, da schwimmt er im See.
Ja, genau. Genau. Also das gibt es schon auch, aber wir haben zum Glück ein sehr gutes System, ein demokratisches System, das es Personen eben nicht so einfach macht, dann über andere zu strahlen, sondern dass dann die Strukturen dann doch dafür sorgen, dass Parteien und deren Inhalte relevant sind oder sein sollten. Und ja, die Gefahr besteht, gebe ich dir recht, aber ich glaube, ich hätte jetzt keine Angst davor, dass die Person jetzt irgendwie zu stark im Mittelpunkt ist. Was ich mir wünschen würde, weil Ingo das gerade angesprochen hat, ist eher, dass wir wieder mehr Menschlichkeit leben im Miteinander. Also zum einen würde ich mir das zwischen PolitikerInnen wünschen, dass wir uns auf der öffentlichen Bühne eben nicht an den Hals gehen und böse Sachen an den Kopf werfen, sondern wieder eine andere, auch miteinander Diskurskultur leben. Also der Tod, in meinen Augen ist dieses Diskurskultur gerade in Deutschland wirklich am Boden oder unterhalb des Bodens. Das ist das eine. Und dann auch, dass Bürger und Bürger auch wieder versuchen zu verstehen, warum Sachen vielleicht so laufen und so nicht. Da gehört natürlich die Politik dazu, die es viel besser erklären muss. Aber dazu gehört auch, dass wir als Bürgerinnen ein Verständnis dafür aufbringen, dass der Menschensinn dahinter. Und da gebe ich Ingo komplett natürlich recht. Ja.
Danke, Martin. Das war Martin Fuchs, Politikberater, der, wie wir gerade gelernt haben, für mehr Menschlichkeit steht und auch eine offene Fehlerkultur. Schön, dass du da warst.
Sehr gerne.
Bis dann. Ciao.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Danke, dass du zugehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, schick sie doch einer Freundin oder einem Freund, kommentiere und bewerte diesen Podcast. All das würde uns wahnsinnig freuen. Schau auch bei Maiwerk Finanzpartner vorbei, unserem Podcast-Partner. Und schalte unbedingt nächste Woche wieder ein am Money Monday. Bis dahin.